Deutschlandfunk. Hintergrund.
US-Gewerkschaften. Beliebt, aber beschränkt. Eine Sendung von Anna Raditsch.
Der Campus der berühmten University of California in Berkeley. Ein Meer aus blau-weißen Protestschildern. An allen 10 Standorten der größten kalifornischen Universität wird gestreikt, fast 6 Wochen lang. 48.000 Beschäftigte sind im Ausstand. Eine Szene aus dem vergangenen Winter. Es war der bis dahin größte Akademikerstreik der US-Geschichte. Und es war nicht der einzige Streik. Den ganzen Sommer über haben allein in Los Angeles Hollywood-Schauspieler und Autorinnen, Stadtangestellte, Lehrer sowie Mitarbeitende in Krankenhäusern und Hotels gestreikt. Zum Teil monatelang. Das hat es jahrzehntelang nicht gegeben. Zuletzt begab sich sogar der Präsident zu Streikposten vor Automobilwerken. Der Wahlkämpfer Joe Biden wollte das Feld nicht dem Wahlkämpfer Donald Trump überlassen. Es hat den Anschein, als sei die Arbeiterbewegung in den USA derzeit stark. Und sicher gelingt der ein oder andere Abschluss auch, kommt die ein oder andere Forderung nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen durch. Aber grundsätzlich gilt, Gewerkschaften in den USA sind eigentlich eher schwach. Denn Verhandlungen zwischen Mitarbeitervertretern und Arbeitgebern scheitern oft. Wie passt das zusammen? Ein Laborkomplex an der Universität in Berkeley. In Schutzbrille und Kittel steht Tim Kodalle mit einer seiner Masterstudentinnen am Handschuhkasten und bespricht die nächsten Arbeitsschritte. Tim Kodalle stammt aus Deutschland. Seit 2,5 Jahren arbeitet der Physiker am Labor der UC Berkeley. Den Streik an seiner Universität hat er als ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Gewerkschaftsjugend mitorganisiert. Zusammen mit studentischen Hilfskräften, Doktoranden und befristet beschäftigten Lehrkräften hat der promovierte Wissenschaftler auf Streikposten vor dem Labor gestanden, den sogenannten Picket Lines.
Es war total zusammenschweißend. Also viele Leute haben uns, wenn wir auf der Picket Line waren, angesprochen, haben gehupt, haben gefragt, wie sie helfen können. Wir haben so einen Spendenfund, da haben wir, ich glaube, $400.000 eingenommen, weil ja unsere Gehälter eingefroren werden. Also gehen dann an Leute, die das brauchen.
20-80% mehr Gehalt haben sie schließlich erstreikt. Dazu mehr Elternzeit, Kinderbetreuungszuschuss und Maßnahmen gegen Mobbing am Arbeitsplatz. Tobias Higbee ist leitender Professor an der UCLA und war von dem Streik auf Arbeitgeberseite betroffen.
Als die Beschäftigten auf die Straße gingen, sagten sie, wir streiken, bis wir einen Vertrag bekommen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass die Universität daran geglaubt hat, dass sie das wirklich machen würden. Ich hatte auch zu kämpfen, als meine Mitarbeitenden tatsächlich in einen unbefristeten Streik traten. Es war eine gewaltige Herausforderung für die Institution.
Higbee ist Direktor des Instituts für Arbeits- und Beschäftigungsforschung und beschreibt die Gründe für den Streik.
Viele haben bis jetzt mit der Lehre $25.000 im Jahr verdient. Und das ist wirklich nicht genug, um insbesondere in Los Angeles, aber auch in vielen anderen Städten Kaliforniens zu überleben, wo vor allem die Wohnkosten sehr hoch sind. So können Studierende 50 bis 80, manchmal sogar 90% ihres Nettoeinkommens allein für die Miete ausgeben. Ich glaube, die Statistik der Universität besagt, dass 5% der graduierten Studierenden schon mal von Obdachlosigkeit betroffen waren. Und es gibt einige Universitäten, an denen es noch viel schlimmer ist. In Santa Cruz waren es über 10%.
Leben und Wohnen in den USA ist für viele unbezahlbar geworden. Das könnte erklären, warum es in den USA zuletzt so viele Streiks und betriebliche Aufmärsche gegeben hat. Die New Yorker School of Industrial and Labor Relations rechnet vor, dass es im vergangenen Jahr 52% mehr Streiks gab als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Betriebe, in denen ein Antrag auf gewerkschaftliche Vertretung gestellt wurde, ähnlich stark an. Ein solcher Antrag muss bei der Bundesbehörde für Arbeitsbeziehungen gestellt werden. Und erst, wenn bei einer entsprechenden Wahl im Betrieb mehr als 50% der Mitarbeitenden für eine gewerkschaftliche Vertretung stimmen, ist diese auch erlaubt. Eine hohe Hürde. Aber obwohl die Hürden für die Gründung einer Arbeitnehmervertretung hoch sind, tut sich etwas in den USA. So haben sich inzwischen 350 Starbucks-Filialen über Anträge bei der Bundesbehörde und entsprechende Abstimmungen in der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert. Ebenso wie einzelne Standorte von Apple, dem Discounter Trader Joe's und der Fastfood-Kette Chipotle. Das Problem: bei fast keiner dieser Firmen konnte die gewählte Gewerkschaft auch einen Vertrag mit der Arbeitgeberseite aushandeln. Anders als hierzulande schließen sich in den USA nicht ganze Branchen für Tarifverträge zusammen. Verbreiteter sind Einzelverträge in Betrieben, aber zu diesen Abschlüssen kommt es häufig nicht. Und das, obwohl Gewerkschaften in der Gesellschaft gerade so beliebt sind wie seit Mitte der 60er Jahre nicht mehr.
In den letzten 5 Jahren hat sich die Wahrnehmung der Gewerkschaften deutlich verbessert, sodass heute Umfragen zufolge 70% der Amerikaner den Gewerkschaften positiv gegenüberstehen. Und ein großer Teil der Erwerbstätigen sagt, dass sie gerne einer Gewerkschaft angehören würden. Die Gewerkschaften selbst, auch wenn nur 10% der Menschen, im privaten Sektor sogar weniger als 10%, gewerkschaftlich organisiert sind, werden heute als positive soziale Kraft angesehen.
Sagt der Arbeitsforscher Professor Higby. Aber die aktuellen Zahlen täuschen. Denn noch in den 50er Jahren war jeder dritte Beschäftigte in den USA in einer Gewerkschaft organisiert. Wenn also heute die absolute Zahl der Gewerkschaftsmitglieder steigt, so ist der Anteil an der Arbeitnehmerschaft doch deutlich zurückgegangen. Die gewerkschaftlich organisierten Arbeitsplätze, zum Beispiel in der Industrie, werden immer weniger. Jobs, in denen oft keine Gewerkschaft offiziell zuständig ist, werden mehr. Im eher schlecht bezahlten Service-Sektor zum Beispiel. Ein Amazon-Lager im trockenen Inland Zentralkaliforniens. Mehrere tausend Menschen arbeiten hier zwischen Laufbändern und Logistikrobotern in 10-Stunden-Schichten. Auch hier wurde im Sommer gestreikt. Es ist eines der größten Logistikzentren des Konzerns. Die gigantischen weißen Lagerhallen sind schon aus der Luft erkennbar. Auf den riesigen Parkplätzen davor sind fast alle Plätze belegt. Dutzende Mitarbeitende sind zum Mittagessen in ihre Autos gegangen. Vor laufendem Mikrofon will hier niemand über seine Arbeit sprechen. Journalisten und Journalistinnen bekommen in der Regel keinen Zugang zu den Lagerhallen. Aber manchmal lässt das Unternehmen private Besuchergruppen aufs Gelände und es gibt Videos aus dem Inneren im Internet. Unter Neonlicht suchen die sogenannten Picker aus dicht bepackten Regalen die Ware, die ihnen auf dem Bildschirm angezeigt wird, und sortieren sie ein. Dabei wird gemessen, wie viele Sekunden sie pro Produkt brauchen. Eine Mitarbeiterin nutzt dafür ein Spiel, das auf dem Bildschirm wie ein Wettrennen aufgebaut ist. Gamification nennen sie das. Extra so designt, dass es auch von Analphabeten genutzt werden kann. An vielen Arbeitsplätzen ist es so laut, dass man sich nur schwer unterhalten kann. Mitarbeitende erzählen dem Deutschlandfunk, dass Kopfhörer oder Ohrstöpsel für Arbeiter verboten seien. Die Nationale Behörde für Arbeitsbeziehungen hat Amazon mehrfach vorgeworfen, Gewerkschaften systematisch mit illegalen Mitteln zu bekämpfen. Amazon bestreitet das. Auf Anfrage des Deutschlandfunks schreibt eine Konzernsprecherin:
Unsere Angestellten haben die Wahl, ob sie einer Gewerkschaft beitreten wollen oder nicht. Das hatten sie immer. Als Unternehmen sind wir nicht der Meinung, dass Gewerkschaften die beste Lösung für unsere Mitarbeitenden sind.
Gegen den Sieg der Gewerkschaft in einzelnen Lagerhäusern hat der Konzern eine Reihe von Anfechtungsklagen eingereicht. Damit wurden Verhandlungen über Arbeitsbedingungen und Löhne vorerst blockiert. Der zuständige Richter hat den gewerkschaftlichen Erfolg bestätigt, aber Amazon hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Aber nicht nur mit dem Liefergiganten Amazon wird gerungen. Auch gegen den Einzelhandelskonzern Starbucks hat die US-Behörde für Arbeitsbeziehungen mehr als 80 offizielle Beschwerden eingereicht. Unter anderem, weil sie Beschäftigte entlassen haben sollen, die sich gewerkschaftlich engagiert haben. Oder weil sich der Konzern geweigert habe, mit Mitarbeitervertretern überhaupt zu verhandeln. Die Kaffeekette streitet die Vorwürfe ab. Hinter vorgehaltener Hand erzählt uns ein Strategieberater, der auch Starbucks als Kunden hatte, seinen Namen hier aber nicht genannt wissen will, dass das Management die Gewerkschaft in der Regel als etwas wahrnehme, was man unterdrücken müsse. Überprüfen können wir diese Beobachtung nicht. Die Interviewanfrage des Deutschlandfunks ließ das Unternehmen unbeantwortet. Aber auch Virginia Dolgast beobachtet die aufgeladene Atmosphäre, in der Arbeitnehmervertreter in den USA zuweilen unterwegs sind. Dolgast forscht an der Cornell University zu vergleichenden Arbeitsbeziehungen.
It's possible for US employers to exclude union
Es ist möglich, dass US-Arbeitgeber Gewerkschaftsorganisatoren von den Arbeitsplätzen ausschließen. Sie können gewerkschaftsfeindliche Sitzungen abhalten, zu denen alle Angestellten kommen müssen. Die Firmen sind zwar verpflichtet zu verhandeln, aber sie müssen nicht wirklich eine Vereinbarung treffen. Außerdem können Arbeitgeber die Mitarbeitenden während eines Streiks aussperren und streikende Arbeitnehmerinnen dauerhaft ersetzen, was in vielen Ländern nicht legal ist.
Die Arbeitsgesetze in den USA machen es Unternehmen relativ leicht, die Organisierungsversuche ihrer Angestellten zu unterlaufen. Sie geben Arbeitgebern einen großen Spielraum, gewerkschaftlichen Einsatz mit minimalen rechtlichen Sanktionen zu vereiteln. Dabei betont US-Präsident Joe Biden eigentlich regelmäßig, Gewerkschaften stärken zu wollen.
Hello, organized labor! Union labor! I'm proud to say the word. I'm proud to be the most pro-union president in American history.
Immer wieder hat sich der Demokrat als gewerkschaftsfreundlichsten Präsidenten der US-Geschichte bezeichnet, wie vor wenigen Monaten in dieser Rede in Philadelphia. Einige Subventionen hat er tatsächlich an die Zahlung fairer Löhne gekoppelt. Und einige Steuererleichterungen enthalten die Formulierung, dass Firmen neutral bleiben sollen, wenn ihre Beschäftigten in einem Betrieb Gewerkschaftsstrukturen aufbauen. Doch die innovativsten Gesetze zum Thema wurden nicht von Biden, sondern von einzelnen Bundesstaaten verabschiedet. Virginia Dolgast.
In Kalifornien gibt es jetzt ein Gesetz, das einen staatlich ernannten Rat einsetzt, um branchenweite Mindeststandards für Beschäftigte in der Fastfood-Branche zu erlassen. Und im Bundesstaat New York wurde kürzlich beschlossen, Landarbeitern Verhandlungsrechte einzuräumen. Die sind eigentlich von der nationalen Gesetzgebung her vom Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ausgeschlossen. Es gibt also eine ganze Reihe von Beispielen für das Experimentieren mit Gesetzen auf lokaler Ebene, die sich in Zukunft auszahlen könnten.
So konnten sich Hausangestellte in 5 verschiedenen Staaten und einer Stadt Schutzrechte erkämpfen. Hausangestellte waren ursprünglich genauso vom Recht auf gewerkschaftliche Vertretung ausgeschlossen wie Angestellte in der Landwirtschaft oder sogenannte Gig-Worker, also die befristeten Plattformmitarbeiter. Doch bei allen punktuellen Fortschritten, eine bundesweite Trendwende zugunsten gewerkschaftlicher Arbeit ist nicht in Sicht, erklärt die Professorin und erinnert daran, dass der Supreme Court gerade erst Unternehmen das Recht zugesprochen hat, Gewerkschaften für Schäden zu verklagen, die ihnen durch einen Streik entstanden sind. Und viele US-Bürger denken so wie der Kalifornier Stephen Barchard, der seit mehreren Jahrzehnten als Angestellter, aber auch als Arbeitgeber in der Technologiebranche arbeitet.
Also heutzutage kann man umsonst Mittagessen in der Google-Kantine und kriegt alles zugeschoben. Also dachten wir nie, dass wir irgendwie eine Gewerkschaft brauchen.
Doch selbst unter den gut bezahlten Tech-Mitarbeitern im Silicon Valley ändert sich in einigen Firmen die Stimmung, wie Dolgast aus ihrer Forschung berichtet.
Es gibt Journalistinnen, Programmierer, Capitol Hill-Mitarbeitende, die Gewerkschaften gründen und ihre ersten Verträge aushandeln. Dies sind also Arbeitsplätze oder Berufe, die in der US-Wirtschaft immer wichtiger werden. So gab es kürzlich einen Erfolg von 300 Mitarbeitenden der ZeniMax-Studios von Microsoft, die für eine gewerkschaftliche Vertretung gestimmt haben. Und Microsoft hat das freiwillig anerkannt. Sie mussten also nicht diesen konfliktreichen Prozess durchlaufen, bei dem der Arbeitgeber gegen die Gewerkschaft opponiert und es ihnen wirklich schwer macht. Es ist die erste Gewerkschaft, die bei Microsoft vertreten ist.
Die Arbeitsforscherin Dolgast und ihre Kolleginnen von der Cornell University untersuchen, wie der Umgang mit Arbeitnehmervertretungen in den USA sich auf andere Standorte und damit andere Länder überträgt.
Eine Herausforderung in den USA besteht darin, dass es für die Arbeitgeber recht einfach ist, sich einer gewerkschaftlichen Organisierung zu widersetzen und Verhandlungen zu verweigern. Sie können gewerkschaftsfeindliche Anwaltskanzleien beauftragen. Und ich habe gehört, dass das auch in Deutschland immer beliebter wird, dass diese US-Anwaltskanzleien jetzt auch von deutschen Arbeitgebern beauftragt werden. Es ist also ein globales Problem. Diese Praktiken aus den USA werden exportiert.
Practices from the US are being exported.
Arvid Njestroy, der in den USA lange als Top-Manager bei einem großen Autobauer gearbeitet hat, sagt, natürlich würden sich Arbeitgeber gerade aus den USA überlegen, wo sie ihre Standorte aufbauen.
Also ich habe selber Standorte verglichen zwischen Polen, Ungarn, Frankreich, Deutschland und Rumänien. Ja, natürlich sind da große Unterschiede, auch wie die Arbeitgeberbedingungen das Geschäft beeinflussen. Und dann gilt nicht nur die Frage, wo ist die Arbeitsstunde günstig, sondern auch die Frage, wie flexibel ist sie? Kann ich mehr Arbeit bekommen, mehr Arbeitskraft bekommen und kann ich sie auch wieder abbauen? Noch umso wichtiger.
Njestroys Eindruck von Gewerkschaften in den USA ist, dass sie da, wo es sie gibt, weniger partnerschaftlich mit der Arbeitgeberseite umgehen als in Deutschland. Der langjährige Topmanager aus der Automobilindustrie sagt, das hänge vermutlich auch damit zusammen, dass die amerikanischen Beschäftigten keine Vertreterinnen in die Aufsichtsräte ihrer Konzerne wählen können. Es also, anders als in Deutschland, keine Unternehmensmitbestimmung gibt.
In dem Augenblick, wo die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sitzen, prägt man natürlich auch bei den Arbeitnehmervertretern die Verantwortung und das Gefühl, dieses Unternehmen gemeinsam zu steuern. Und das ermöglicht auch, dass die Personen auch mit die andere Seite verstehen müssen und verstehen wollen, weil sie eben auch dort ein großes Mitspracherecht haben. Und wenn das nicht so der Fall ist, wie es in den USA nicht ist, dann ist es eher so, dass vermutlich klassische Denken, wenn die Menschen aber Teilverantwortung haben im Unternehmen, dann denken sie auch anders. Und jeder weiß im Grunde natürlich, wo er wo seine Grenzen ziehen muss. Aber es ist eben eine Verhandlung zu einem gemeinsamen Kompromiss und weniger der klassische Arbeitskampf.
Unterdessen läuft der Arbeitskampf an der University of California weiter, auch 8 Monate nach dem großen historischen Streik der Wissenschaftler. Physiker Kodalle stimmt sich vor der Sitzung auf dem Campus mit einer Chemikerin ab. Auch sie ist gewerkschaftlich engagiert. Es gibt ein Meeting am Abend und eine Stellungnahme, die noch unterzeichnet werden muss. Sie wollen nicht aufgeben, bis die Universität die erstreikten Gehaltserhöhungen auch an alle auszahlt.
Das war der Hintergrund. US-Gewerkschaften. Beliebt, aber beschränkt. Eine Sendung von Anna Raditsch. Redaktion Ursula Welter.